ARD Sounds.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Ich kam nach Hause und auf einmal merkte ich, also bei meinen Eltern dann, es geht gar nichts mehr. Ich war so ähnlich, als hätte ich, wie soll ich das sagen, schwarzes Blut. Also mein ganzer Körper fühlte sich einfach nur schwer an und ich fühlte mich nicht traurig, sondern entseelt. So als wäre meine Seele im Urlaub und ich bin ein Zombie.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Ein Leben zwischen Rampenlicht und Rückzug. Das ist ein Balanceakt zwischen Sichtbarkeit und Selbstschutz. Eva Habermann steht als Schauspielerin permanent in der Öffentlichkeit. Als wir unser Gespräch führen, geht es ihr aber nicht gut. Sie klingt ganz fröhlich, aber sie steckt mitten in einer Depression. Das zeigt auch, wie wenig man sieht oder hört, was wirklich bei einem Menschen los ist. Inzwischen geht's ihr nach 6 Wochen Depression wieder gut und sie hat uns gebeten, hier zu sagen, dass sie wieder einmal feststellen konnte, dass ihre depressiven Phasen auch immer wieder aufhören. Das ist etwas, was man sich während einer Depression leider so gar nicht vorstellen kann. Eva sagt sich dann immer, du glaubst es zwar gerade nicht, aber auch diese Depression wird enden und du wirst wieder Freude am Leben empfinden. Evas Schicksal könnt ihr wie alle weiteren Folgen unseres Podcasts bei ARD Sounds finden.
Also ich hatte es schon relativ früh, dass ich so Phasen hatte, einfach, ich habe das gemerkt in der Schule, dass ich irgendwie keine Lust hatte, mit irgendjemand zu sprechen, dass ich mich zurückgezogen habe, dass ich so sehr, also mich aus dem sozialen Leben zurückgezogen habe. Aber die erste wirkliche Depression hatte ich 3 Jahre, nachdem ich in den Beruf eingestiegen bin. Aber ich bin in den Beruf nicht vorsichtig eingestiegen, sondern es ging bei mir halt von 0 auf 100. Ich war damals mit 18 die jüngste Moderatorin der ARD mit Pumuckl TV. Danach habe ich in Kanada gedreht mit Tim Curry und Rutger Hauer. Also es ist wirklich so, wumm, es ist alles so wirklich, meine Träume wurden wahr, aber alle auf einmal. Es war so ein bisschen so wie zu wenig und zu viel und das war eindeutig sehr viel. Und nachdem ich dann 3 Jahre ununterbrochen durchgearbeitet hatte und mir auch gar keine Pausen mehr gegönnt hatte, weil ich ja das Gefühl hatte, endlich passiert das, was ich mir immer gewünscht habe, ist auf einmal wirklich, dann hatte ich auch noch so ein bisschen Liebeskummer und dann nachdem ich einen Film zu Ende gedreht hatte, das war ein Pilcherfilm in England, ich kam nach Hause, hatte eigentlich schon den nächsten Film eine Woche später, aber ich war dann zu Hause und auf einmal merkte ich, also bei meinen Eltern dann, es geht gar nichts mehr. Ich war so ähnlich, als hätte ich, wie soll ich das sagen, schwarzes Blut. Also mein ganzer Körper fühlte sich einfach nur schwer an und ich fühlte mich nicht traurig, sondern entseelt. So als wäre meine Seele im Urlaub und ich bin ein Zombie. Und dann halt auch die Tatsache, dass ich dann eine Woche danach schon wieder auch gedreht habe und das auch nicht abgesagt habe, dann, weil ich ja dachte, das kann doch gar nicht sein. Weil wenn man das erste Mal eine Depression hat, dann versteht man gar nicht, was es ist. Und auch, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ich habe aber allerdings dadurch, dass ich eben von meiner Mutter das kannte, dieses Gefühl, konnte ich es besser einordnen und hatte das Gefühl, okay, du hast jetzt das, was Mama hat. Und Mama lebt immer noch, also als Gegenbeweis dafür, dass das durchstehbar ist. Weil auch bei meiner Mutter war das immer so, dass die Depressionen stärker waren und dann auf einmal wirklich so wie komplett weg waren. Depressionen kommen und gehen bei Menschen, die sie, sag ich mal, chronisch haben. Ich habe ein Jahr davor oder ein halbes Jahr davor, damals hat RTL eine Sendung gemacht, wo sie verschiedene Protagonisten hypnotisiert haben, so eine Rückführung gemacht haben, so, also das gefilmt haben, aber das sollte irgendwie ein Pilotfilm sein dafür. Und ich habe da mitgemacht und dann habe ich eine Rückführung gemacht unter Hypnose und ich war da tatsächlich, das war irgendwie im Januar 97, ich war auf einmal in so einem Allliebe-Zustand. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, aber Allliebe ist so das Schönste, was man empfinden kann. Das empfindet man teilweise, wenn man einen tollen Urlaub macht oder wenn man ganz doll verliebt ist. Aber dieses Gefühl von, man ist eins mit allem und man könnte die ganze Welt umarmen und man schwingt und die Welt schwingt und man ist eine Zelle. Also das klingt jetzt so vielleicht so ein bisschen irre, aber es war ein sehr euphorischer Zustand, sage ich mal, eine leichte Manie in dem Sinn. Und ich war nach diesem Ereignis, wo ich dann in diesem Zustand war von All One oder All Eins, ging es mir wirklich ein halbes Jahr fantastisch und das ist dann einfach total gecrashed, weil man sich auch nicht so lange so fantastisch fühlen kann. Ich fühlte mich jeden Tag so wie, die Welt ist Liebe, ich bin die Liebe. Ist ein schöner Zustand, aber normal ist es halt auch nicht.
Nach dieser glücklichen Phase trifft Eva Habermann der Absturz in die Depression umso härter. Depressionen können sich sehr unterschiedlich äußern und unterschiedlich schwer verlaufen. Bei Eva Habermann wirkt sich die Erkrankung vor allem auf den Schlaf aus.
Das heißt, ich wache morgens auf, so als wäre mein Akku nicht geladen worden. Also ich wache komplett gerädert auf, fühle mich dadurch absolut nicht ready für den Tag, habe das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt nochmal schlafen, vielleicht geht es mir dann besser. Stimmt aber nicht. Also das ist auf jeden Fall einmal, das ist das Gefühl von, dass du deine Energie nicht wieder aufladen kannst. Dann ist es bei mir gleichzeitig auch noch dieses Gefühl, diese negativen Gedanken von, du kannst nichts, du bist nichts, egal was du auf die Beine gestellt hast. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber du bist irgendwie, du hast das Gefühl, du hast vollkommen versagt. Das ist ein Symptom von einer Depression. Verrückt, aber fühlt sich wirklich auch bei ganz vielen Betroffenen so an. Dann, was ich halt auch ganz stark merke, ist, dass ich anderen Leuten nicht mehr antworte, dass ich Freunden nicht zurückschreibe, dass ich so abtauche. Und Freunde kennen das schon von mir, die sagen dann, entweder du bist total busy oder du, dir geht's gerade nicht gut. Aber die kennen das und nehmen es mir nicht übel. Dann bei einer Depression ist halt, dass du nicht mehr motiviert bist, dass du nicht mehr weißt, was du eigentlich, wozu du Lust hast, woran du Spaß hast. Und das ist bei mir gerade, bei jemandem, der das Leben eigentlich in vollsten Zügen super gerne genießt, ist es wirklich furchtbar. Das ist wirklich so, ich sitze dann da, es ist so ein bisschen wie Panik im Leerlauf. Du trittst, aber es ist nichts da, was greift. Und das Wichtigste in dem Zusammenhang ist wirklich, dass du nicht dagegen angehst, dass du nicht Wut auf dich selber empfindest, dass du nicht Angst hast vor der Angst, sondern du sagst, ich sag mir immer, wenn ich merke, ich werde depressiv, was ich schon einmal im Jahr so erlebe einfach, dass ich sag, okay, heute ist jetzt nicht so dein Tag, morgen wird besser und wenn, es ist jetzt gerade einfach so und es wird von alleine oder mit Hilfe wieder aufhören. Aber ich kann bis heute nicht sagen, ob es wirklich Sachen gibt, die akut helfen oder ob die Phase bei mir generell immer so 2-3 Monate ist und dann vorbeigeht. Aber komischerweise ist es dann so, dass ich meistens, wenn ich rauskomme aus einer Depression, völlig voller Tatendrang bin, weil ich das Gefühl habe, jetzt darf ich endlich. Und dann habe ich tolle Ideen und schreibe ein Buch oder nehme einen Song auf. Und eigentlich, glaube ich, ist es bei mir gerade so, das Bestreben, weil es mir so schlecht geht teilweise, dass dann, wenn ich die Gnade habe, dass es mir gut geht, dass es mir nicht, dass ich nichts habe, was mich gerade belastet, dass ich dann extrem viel mache und auf die Beine stelle. Das würde ich vermutlich ohne das gar nicht machen.
Eine Depression hat oft auch eine Vorgeschichte. Häufig reichen ihre Wurzeln weit zurück in Erfahrungen, Prägungen und familiäre Muster, die einen Menschen schon früh begleiten. Auch bei Eva Habermann führt der Blick auf die Krankheit irgendwann zurück in ihre Kindheit.
Mein Schicksal ist, dass ich auf die Welt gekommen bin in eine Familie, wo die Mutter sehr, sehr depressiv war. Und der Vater auch depressiv war und diese Depression mit Alkohol versucht hat, in den Griff zu bekommen. Somit wurde ich geboren und es wurde indirekt von mir erwartet. Natürlich haben das meine Eltern nicht absichtlich gemacht, so, aber ich war von klein auf deren Therapeut, deren Sonnenschein. Also mein Badge war vom Beruf Sonnenschein. Aber da musste es auch sein. Und so bist du nicht als kleiner Mensch. Meine Kindheit war schwierig, weil ich vieles nicht verstanden habe und weil ich mit vielem auch total allein war. als Sonnenscheinkind, in Anführungsstrichen, hast du natürlich dann auch einen Vater, der sich bei dir ausheult über die Mutter und umgekehrt eine Mutter, die sich ausheult über den Vater. Und das willst du gar nicht. Du willst viele Sachen auch gar nicht wissen. Aber ich war da sehr, sehr eingespannt. Und was für mich einfach, also was sehr, sehr schwer war von Anfang an, also meine Schwester, die ist 5 Jahre älter als ich, die ist insgesamt ein sehr viel rationalerer Mensch. Also deswegen hat sich meine Mutter auch, glaube ich, eher so mir anvertraut von Anfang an und hat mir alles erzählt, was in ihr vorgeht. Das muss aber ein Kind nicht unbedingt wissen, aber was für mich halt sehr schwer war, war, dass meine Mutter immer, als ich 5 war, schon zu mir gesagt hat, ich fahre jetzt weg und ich komme nicht wieder, ich will nicht mehr leben. Und das ist als Kind der Super-GAU, weil was kannst du machen, um Mama davon abzuhalten, dass sie fährt? Oder in anderen Situationen fährt sie sogar trotz deines schreienden Protestes und kommt dann aber wieder nach 10 Minuten. Also diese Drohung halt auch damit, dass sie nicht mehr leben wollte, waren für mich absolut super belastend, weil es hat auch keiner sonst aus der Familie mit mir darüber gesprochen. Also sie hat es mir halt erzählt und keinem anderen sonst. Sie war, also ich möchte sagen, sie war in einem Ausnahmezustand, wo sie auch nicht genau weiß, was sie tut oder warum sie es tut. Also das ist halt, wenn man gar nicht mehr anders kann, das ist ja nicht mehr reflektiert. Weil du würdest niemals im Leben zu einem 5-jährigen Kind sagen, ich will nicht mehr leben, was mache ich jetzt? Was soll denn das arme Kind damit anfangen? Oder auch dem Kind sagen, ich fahre jetzt los. So der gängigste Plan war immer, ich fahre jetzt in den Bredenbecker Teich, wo wir immer im Sommer schwimmen waren. Und das ist halt dann auch noch sehr bildlich. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Sachen, also ich habe auch in meinem Leben irgendwann später mit ihr auch immer wieder darüber gesprochen, an viele Sachen erinnert sie sich überhaupt nicht oder hat sie sich gar nicht erinnert, weil die, glaube ich, wirklich in so einem Zustand von aktueller Not waren.
Als kleines Kind von der Mutter erfahren, dass die nicht mehr leben will. Für Eva Habermann eine prägende Erfahrung und eine Verantwortung, an der sie ihr ganzes Leben lang schwer trägt.
Es ist ein Gefühl von kompletter Hilflosigkeit und ich habe meiner Mutter immer wieder beteuert, wie schön das Leben ist und wie toll es ist und wie lieb ich sein werde. Also es ist so, es koppelt an deinem Kopf auch so dieses Gefühl von, wenn ich nicht lieb bin, stirbt jemand. Das wirkt sich bis heute darin aus, dass ich ganz schlecht darin bin, mich zu streiten, weil ich Leute nicht gern vor den Kopf stoße, weil ein Streit, wenn der damit enden könnte, dass der andere sagt, ich gehe jetzt, ist keine gute Option. Also das habe ich bis heute. Ich bin ganz, ganz, ich werde so gut wie nie wütend, weil ich einfach mir das auch nie leisten konnte. Was schwierig ist, was ich bis heute merke, einfach, dass ich unglaublich anfällig bin dafür, wenn jemand Hilfe braucht. Viele Leute nutzen das auch brutal aus, dass sie halt ein schlechtes Gewissen machen, damit man das tut, was sie gerne möchten. Und dass ich selber unter, also Depressionen leide, habe ich vermutlich A, von ihnen gelernt, B, auch abgeschaut, weil wenn deine Eltern mit etwas nicht umgehen können und dir vorleben, dass sie es überhaupt nicht können, ist die Frage, ob du selber dann, also du lernst dann erst im Laufe des Lebens besser damit umzugehen, was du hast. Weil ich habe ja das, was meine Eltern hatten, nicht beenden können oder kurieren können in dem Sinn. Ich bin jemand, der dadurch Sachen eher in mich reinfrisst, aber ohne es wirklich zu merken. Ich habe einfach kein Impuls. Also ich habe totale Hemmung, irgendwie wütend zu werden, weil ich das Gefühl habe, das kann ich dem anderen Menschen nicht antun. Ja, und das ist das ja das Problem oft, wenn du dann, also wenn du jemand bist, der unter Depression leidest, dann ist es oft einfach jemand, der viel, also Gefühle wegdrückt, Sachen für andere macht, weil man irgendwie das Gefühl hat, wenn jemand anderer eine Bitte hat, dann musst du die erfüllen. Und also das passt auch so insgesamt zum Bild davon.
Als Schauspielerin kann Eva Habermann ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Deshalb war ihr Beruf für sie auch immer eine Art Therapie.
Das war halt dann, da konnte ich offiziell und legal, ohne dass irgendjemand davon stirbt oder sowas, zeigen, wie furchtbar ich jemanden finde und ausflippe. Deswegen, für mich ist Schauspielerei oder auch Theater ist für mich bis heute ein bisschen wie Therapie einfach, weil ich liebe es, Theater zu spielen, weil du wirklich immer dich wirklich emotional austoben darfst. Und zwar in einer Form, die im normalen Leben jetzt nicht so passend wäre. Also auf der Bühne kannst du ja echt Sachen an die Wand werfen und ausflippen und schreien. Und das finde ich unglaublich befreiend und angenehm. Es tut mir wirklich gut, da Dampf abzulassen und auch, also es hilft mir auch wirklich sehr in meinem Leben.
Aber die Schauspielerei hat auch eine Kehrseite. Der ständige Druck zu funktionieren, sichtbar zu sein, selbst in den Momenten, in denen man sich am liebsten zurückziehen würde.
Ich bin auf jeden Fall, also einerseits zieht es mich natürlich magisch an, das Rampenlicht und Spielen und unterwegs sein und das Abenteuer. Aber jeder Stress, auch wenn es positiv ist, ist Stress. Und ich suche mir eigentlich genau den Beruf aus, der nicht unbedingt so gesund ist für mein Nervensystem. Aber mein Nervensystem ist eben auch so aufgestellt, dass es Dramatik liebt und alles, was dramatisch ist und Up und Downs. Also Schauspielerei und alles, was damit zu tun hat, ist bestimmt nicht gesund für die Seele. Eben deswegen, weil du deine Nerven bist halt schon unter Stress, unter Anspannung, hast Lampenfieber und hast immer eine bestimmte, also du bist immer in einem aufgedrehten Zustand, wenn du präsent bist. Und das ist nicht unbedingt gesund für deine Nerven. So, aber es macht mir nun mal Spaß und ich liebe es und vermutlich hat das auch irgendwie einen Zusammenhang.
Eva Habermann spricht mittlerweile öffentlich über ihre Depression. Nicht um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern um anderen Betroffenen zu zeigen, dass sie mit ihrer Krankheit nicht allein sind. Denn auch psychisches Leiden ist ernst zu nehmen, selbst wenn es von außen oft keinen sichtbaren Grund dafür gibt.
Es gibt dann immer Leute, die einem vorwerfen und sagen, ja, du machst es, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Nein, ich mache es nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das möchte ich viel mehr mit anderen Themen. Mir ist es so wichtig, davon zu erzählen, weil eben Menschen, die Depression haben, nicht öffentlich davon erzählen. Und ich möchte aber trotzdem, dass diejenigen, die das hören, wissen, dass sie hundertprozentig nicht allein sind damit, dass es auch Leuten geht, die in sehr dunklen Phasen sind. Und wo man nicht sagen kann, ja, bei mir, was ich immer so schwierig finde, ist, dass dann das Gefühl ist, was ist dein Problem? Du hast doch alles, also du hast ja nicht ein konkretes Problem, sondern es ist psychisch, aber deswegen ist es genauso ernst zu nehmen. Ich hatte einen Film gemacht über Depressionen, da hatte ich auch selber das Drehbuch mitgeschrieben, Die wahre Schönheit, auf Englisch hieß es The Ugly Truth, also die hässliche Wahrheit, genau das Gegenteil davon. Und in dem Zuge hatte ich eben auch über Depressionen gesprochen mit der Presse und meine Agentur meinte, dann sag das bloß nicht, dann wirst du nie wieder besetzt. Interessanterweise kann ich das verstehen, weil wenn du denkst, oh, also dieses Sichtbild, ein Depressiver, da weiß man ja nie, wie der gerade drauf ist, dann sage ich, der muss morgen ans Set, dann kommt der nicht. Also das Falschbild, weil entweder du bist jemand, der es trotzdem irgendwie hinkriegt oder nicht, du bist ja trotzdem zuverlässig. Und ich finde es sehr wichtig, wenn man Freunde hat oder wenn man Menschen kennt, mit denen man sich austauschen kann. Ich habe zum Beispiel einen ganz lieben Freund, der ist schwul und dem geht's genauso wie mir. Also der hat auch immer so Phasen, wo er halt auch ganz tief im Dunkeln ist und gar nicht mehr weiter weiß. Und es ist schön, wenn man irgendjemand in seinem Leben hat, ob es jetzt der Psychologe ist oder jemand, der das auch hat, mit dem man sich zumindest austauschen kann. Ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man bei der Depression sich nicht komplett zusammen, es ist so anstrengend, das als Geheimnis zu behalten. Es ist viel angenehmer, wenn man es irgendjemand sagen kann und man wird erstaunt sein oder du wirst erstaunt sein, wie viele Leute sagen, boah, ich finde das toll, dass du das sagst, ich kenne das auch, weil es kennen viel mehr Leute, es haben viel mehr Leute, als man persönlich denkt und es ist keine Schwäche. Also ich erzähle meistens einfach, ich öffne mich selber jemand gegenüber, wo ich merke, dem geht's nicht gut und erzähle aus meinem eigenen Leben oder welchen Therapeuten ich gut finde oder was ich mache, wenn es mir nicht gut geht, in der Hoffnung, dass der andere sich dann auch ein bisschen öffnet. Also ich bin halt jemand, der total dazu steht und sagt, es geht mir nicht gut und würde dann auch dem anderen dadurch den Raum öffnen, dass er selber das auch zugibt. Aber sonst, es ist schwierig, aus dem Kopf rauszubekommen, aber das Depression, das ist irgendwie jetzt ist schwierig und geisteskrank. Aber ich denke, dass wir heutzutage da auf einem guten Weg sind, dass das nicht mehr so 1:1 so gesehen wird.
Über Depressionen zu sprechen kann helfen, anderen, aber auch einem selbst. Aber wie findet man zurück aus den dunklen Phasen? Was gibt Halt, wenn der Alltag kaum noch zu bewältigen ist? Eva Habermann erzählt, was ihr hilft, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen.
Umgehen heißt, wie kann ich meinen Tag gestalten, sodass ich die Depression, dass sie nicht ganz so unangenehm sind. Also was kann ich in meinen Tag einbauen? Und das sind sämtliche Sachen, die auch für Achtsamkeit gut sind. Von Yoga bis autogenes Training. Also alles, was die Nerven beruhigt, ist super. Und rausgehen, also in die Natur gehen, spazieren gehen. Also dass man einfach wirklich schaut, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Interessanterweise ist es so im Job, wenn es mir nicht gut geht, bin ich extrem viel besser vorbereitet, als wenn es mir gut geht. Weil ich nehme das alles dann nicht so auf die leichte Hand, also auf die leichte Schulter, sondern also auch beim Theater oder wenn ich, egal was ich mache, ich bin sehr viel besser vorbereitet, weil ich einfach vorsichtiger bin und mehr Sicherheit brauche. Also, der Partner ist auf jeden Fall eine absolut hilfreiche Stütze, wenn er nicht von dir verlangt, dass du so bist wie immer, dass er das anerkennt als Krankheit, also nicht von dir als Faulheit oder als ich habe gerade keine Lust oder so. Und dass er auch wirklich auch dich darin unterstützt, dass du dir Hilfe suchst, dass er auch sagt, komm, dass er dir so gut er kann Stress abnimmt und auch dich dabei unterstützt, dein Leben ein bisschen zu entschleunigen und sagt, komm, du brauchst jetzt alles das nicht zu machen. Ich mache das für dich und wir kriegen das alles hin. Weil du fühlst dich in dem Moment einfach sehr hilflos und sehr schwach. Und es ist schön, wenn dein Partner dann dir sagt, wir kriegen das hin, ich helfe dir und du musst dir keine Sorgen machen. Mein Freund ist sehr einfühlsam und er weiß dann einfach, dass es nichts bringt, jetzt gerade mich zu pushen oder zu sagen, komm jetzt. Und er nimmt also in dem Sinn Rücksicht, also das fand ich auch total süß. Er hat mich eigentlich sogar kennengelernt in der Phase, wo ich sehr depressiv war. Also er hat mich kennengelernt, als mir nicht gut ging. Und dann habe ich auch damals immer zu ihm gesagt, boah, mir geht's wirklich nicht gut. Und er hat gesagt, das sieht man dir gar nicht an. Also nach dem Motto, das ist halt da, aber was soll's? So fühlt sich das, so ist es auch, weil du musst halt trotzdem irgendwie durch den Tag kommen und du weißt einfach nur, es hört wieder auf. Also was ich sehr angenehm finde bei meinem Freund ist, dass er auch einfach mir sagt, Eva, mach nicht so viel, musst du das wirklich machen, willst du das jetzt noch machen? Weil ich bin jemand, der immer sehr viel auch Termine macht am Tag oder einfach sehr viel immer machen will und auf die Beine stellen will. Und er sagt immer, komm mal runter, mach ein bisschen weniger. Es ist also jemand, der mich beruhigt.
Unterstützung von außen kann ein wichtiger Halt sein, aber der Weg aus einer Depression heraus, der bleibt ein sehr persönlicher Prozess. Eva Habermann hat besonders gute Erfahrungen mit dem Aufenthalt in einer Tagesklinik gemacht.
Da gibt's hier eine ganz tolle in Berlin, wo du dann immer morgens um 9 bis nachmittags um 16 Uhr bist und da lernst du, kleine Schritte zu gehen. Du machst also Beschäftigung, die eigentlich jetzt so ein bisschen banal sind, was weiß ich, wie Puzzeln machen oder wie, dass man zusammen ein Bild malt. Das ist aber in der Depression, ist alles ein Erfolgserlebnis, auch kleines. Du musst einfach anfangen auch zu sagen, so, ich passe jetzt mein Mindset daran an, es geht gerade alles nicht so und alleine kleine Schritte helfen mir schon. Ich sage das jetzt darum, weil was ich normalerweise machen würde, ist mich nicht komplett diesem Gefühl hingeben. Das Schwierigste ist, wenn du dich ins Bett legst und nicht aufstehst. Eigentlich hast du das Gefühl, das Bedürfnis, ich glaube, das kennen sehr viele auch hier von den Hörern, wenn es einem schlecht geht, dass man im Bett bleibt und nicht mehr aufsteht, weil das ist der sicherste Ort. Aber es ist wirklich hilfreich, wenn man dagegen angeht. Was mir bei meinen Depressionen sehr geholfen hat, ist, dass wir jetzt seit einem Jahr zwei Havaneser-Hündinnen haben, die auch wirklich morgens um 9 dastehen und wedeln und sagen, ich soll jetzt mit ihnen spazieren gehen. Und das mache ich dann auch, weil das holt mich dann raus, das lenkt mich ab eben von diesen dunklen Gedanken, weil ich trotzdem etwas tun muss, was jetzt aber nicht allzu schwierig ist. Und was eben auch für mich ist, was schön ist, dass sich diese einfachen Sachen, dieses einfach nur, dass man mit den Hunden kuschelt, dass man ein bisschen draußen ist, dass ich meine Ansprüche in dem Moment runterschraube an mich selber und sage, du musst nicht immer funktionieren, du darfst auch mal schwach sein. Das hilft mir enorm. Und deswegen hätte ich jetzt, also einem Tag wie heute, ruhig zu Hause bleiben, jetzt keinen Stress, jetzt nicht unter Menschen, jetzt nicht irgendwo sein, wo man besonders eloquent sein muss oder witzig oder toll, sondern wo man vielleicht Freunde treffen, denen man aber auch sagen kann, wie es einem heute geht. Aber am wichtigsten ist, einen Gang runterfahren und das machen, zu schauen, was einem gerade wirklich noch, was einem gut tut. Mir tut zum Beispiel gut dann, was ich sehr gut kann, ist dann so Brettspiele spielen. Das ist wirklich etwas, was mich sogar, wenn ich depressiv bin, bei Laune hält. Also Siedler von Catan oder so spielen, bringt mich auf andere Gedanken. Weil das Wichtigste ist, glaube ich, wenn du gerade in einer Depression festsitzt, ist, dich auf andere Gedanken zu bringen. Also geht natürlich nicht, dass die Depression dann ganz weg ist, aber zumindest Schritt für Schritt, dass es ein bisschen leichter ist. Mein bester Weg, damit umzugehen, ist, selber nicht die Hoffnung aufzugeben und mir immer zu sagen, Eva, es hört wieder auf. Und erinnere dich das nächste Mal wieder daran, wie du heute hier saßt. Manchmal nehme ich es auch auf Kamera, dass ich selber sage, wie es mir gerade geht, um dann zu sehen, 3 Monate später, dass es komplett anders aussieht. Weil das Problem ist, wenn du gerade depressiv bist, hast du ein extremes Schwarz-Weiß-Denken, was aber gar nicht stimmt. Es ist nie irgendwas komplett weiß oder schwarz. Und deswegen hilft mir wirklich immer dieses Mantra, es ist nicht schön, es hört wieder auf und morgen wird es besser als heute. Ich glaube, wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Und ich glaube, dass ich wahrscheinlich deswegen auch sehr hell strahle, weil ich auch sehr dunkle Seiten habe. Und ich glaube, man kann nicht alles haben, so wie man es möchte.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der neuen ARD Sounds App und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.